Wenn mir ein Streuselkuchen in die Finger kommt, der Streusel ist meistens sehr schnell weg. Ich liebe das Zeug so obendrauf, aber heute gehen wir noch ein bisschen hinein in den Teig da, durch die Äpfel hindurch, noch ein wenig tiefer. Bevor wir starten, ich habe mir eine Notiz da aufgeschrieben, muss ich euch bitten, wenn irgendjemand, ganz anderes Thema, Entschuldigung, wenn irgendjemand einen Kleiderständer hat, kann auch so ein dünnes Ding sein wie das hier, so mit Fuß oben dran, oben ein paar so Haken, wo man einfach was draufschmeißen kann für eine kurze Theaterszene, dann bitte sagt es mir. Wenn man den auch noch transportieren könnte, ohne dass man sich Hände und Füße dabei bricht, wäre es das toll, wenn wir den nächsten Sonntag hier haben könnten. Spätestens nächsten Sonntag. Bitte, wer jemand solchen ausleihen kann, der ist nicht zum Verschenken. Super, Dankeschön. Ich komme auf dich zurück. Gell? Gut. So, ja, genau. Ich möchte euch herausfordern. Mir ist nämlich letzten Sonntag mit dieser Predigt auch mit dem Elia und dem Elisa im Nachhinein auch etwas aufgefallen. Weil jedes Mal, wenn man so über diese Gottesmänner und Frauen so hinweg, so ein wenig darüber hinweg schaut, über den ersten Moment, wo sie in eine Berufung kamen, als der Heilige Geist sie erfasst hat, geschieht praktisch bei allen danach etwas sehr, sehr Herausforderndes mit ihnen selbst. Der Geist Gottes kam ja auf Elia und er ging. Oh, danke, schon eingeblendet. Kannst du es nochmal ausschalten? Dankeschön. Der Geist Gottes kam auf Elia und er fasste ihn. Und Elia ging als gesalbter, geistgesalbter Prophet dann los. Und das Erste, was er tun musste, ist, er musste sich einem religiösen Zeitgeist entgegenstellen und einem König, der zutiefst im Götzendienst drin war. Und er hatte sofort Feinde. Der Geist Gottes kam auf Jeremia, er wurde gesalbt zum Propheten und er ging, und was sich ihm entgegenstellte, war ein religiöser Zeitgeist, und er musste eine harte Gerichtsbotschaft weitergeben und sofort wurde er knastifiziert, das ist das moderne Wort für eingesperrt werden. Und nicht nur einmal, der wurde auch noch ausgepeitscht und so weiter. Der Geist Gottes kam auf Jesus und salbte ihn zum Dienst. Und das Erste, was geschah, er wurde vom Heiligen Geist in die Wüste geführt, 40 Tage lang fasten, und er wurde vom Teufel versucht in dieser Zeit. Und auch bei den circa 120 Versammelten im oberen Stockwerk des Hauses zu Pfingsten, als der Heilige Geist auf sie fiel und sie taufte, da war nach der ersten großen Bekehrungswelle von über 3000 Männern und Frauen, nach der ersten Bekehrungswelle war eines des Ersten, das geschah, die Verhaftung oder das in Gewahrsam nehmen und das Verwarnen dieser gesalbten Leute. Ich weiß nicht, was es euch sagt, wenn ihr das so mal überblickt. Aber mich hat das schon auch inspiriert nach dem letzten Sonntag für heute Morgen. Und da bin ich jetzt beim Thema und jetzt kannst du es einblenden. Darum möchte ich das Thema packen, dem Heiligen Geist aus der Komfortzone folgen. Ich hoffe, ihr seht diesen Typen da. Hat etwas mit Komfortzone? So stelle ich mir das zum Teil mal vor. In einem Bereich, Komfortzone, Sofa, Fernseher. Dort ist die Fernbedienung in seiner Hand, sieht man ganz schlecht bei diesem Licht. Da hinten ist noch die Kaffeetasse, wie er die mit dem linken Arm nehmen will. Kann ich mir nicht vorstellen, aber irgendwie, wenn man es so richtig bequem haben will, schafft man auch das, oder? Ohne sich zu bewegen. Wir machen manchmal Witze, wenn wir total erschöpft sind und auf dem Sofa zusammengesunken sind, meine Frau und ich, dann sagen wir einander gegenseitig, und jetzt kannst du mir noch eine Kaffeeinfusion legen, bitte. Also es geht um diese Komfortzone. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich glaube, den meisten von uns ist es ja toll und gefällt es, wenn der Heilige Geist wirkt. Und vor allem eigentlich, wir Pfingstler lieben diesen Bereich, den der Herr uns geschenkt hat mit seinem Heiligen Geist, den er uns verheißen hat und den er uns gegeben hat, damit eben auch etwas solches geschieht. Wir lieben es, wenn die Salbung da ist, wenn der Segen fließt. Wir lieben es, wenn es uns kalt und heiß und kalt den Rücken rauf und runter läuft, wenn wir merken, der Herr legt seine Hand jetzt auf mich oder auf andere. Oder wir lieben es, wenn er so mit seinen Geistesgaben unter uns wirkt und wenn er uns berührt oder uns wohltut, das lieben wir ja. Und dann erinnern wir uns an die Worte, dass der Heilige Geist uns gegeben ist als Tröster, als Beistand, als Helfer, als der, der uns stärkt und prophetische Weisung gibt und so weiter. Aber Leute, wir vergessen manchmal etwas an dem Heiligen Geist, das er eben auch und genauso gerne tut. Der tut uns nicht nur so wohl, indem er salbt und segnet und kräftigt und tröstet und ermutigt und stärkt, sondern wenn der Heilige Geist Raum gewinnt in einem Leben, wenn eine Person gehorsam ist und seine Führung annimmt, dann bedeutet das auch immer wieder, für jeden, ohne Ausnahme, für dich und mich, bedeutet das, dass er uns aus der Komfortzone herausführen will. Aus diesem Sofa dort herausholen will. In die Nachfolge von Jesus. Und das ist dann manchmal gar nicht angenehm. Da erschrecken wir vielleicht sogar zwischendurch und sagen, Moment mal, so habe ich mir das nicht gedacht. Die haben doch an diesem Morgen dort in dem Gottesdienst nur von Segen und Gnade, nicht von Erschrecken und Widerstand gepredigt. Ja, das gehört dazu. Gott hat sich das so gedacht. Wir denken uns das garantiert nicht aus. Würden wir uns Nachfolge Jesu ausdenken aus unserem menschlichen Herzen, wäre das vielleicht ein Bild dafür. Jeder der Jünger Jesu, dieser gewaltig wunderbar gesalbten Menschen, wurde aus seiner Komfortzone an und dazu mal herausgeführt in eine völlig neue Situation. In die Nachfolge eben von Jesus. Jeder von uns hat Komfortzone. Das ist ganz normal. Du bist nicht krank, weil du deine Komfortzone kennst, suchst und auch genießt. Du bist deswegen nicht krank. Das gehört zu uns, dass wir automatisch so unsere persönliche Zone uns suchen, sei das im familiären, sei das im Beruf oder sei das in der Gemeinde. Jeder Bereich, wo wir uns darin aktiv bewegen, dort schaffen wir uns auch automatisch so etwas wie eine Komfortzone. Auch als Gruppen tun wir das sogar. Das ist die Zone, wo man sagen kann, Schweizerdeutsch, so ist mir wohl dabei. Oder auf Hochdeutsch, Da in dieser Art und Weise, das gefällt mir, da ist mir wohl dabei. Das bedeutet manchmal auch, in dieser Zone kann mir nichts passieren. Das da ist ungefährlich. Niemand kann mir hier wehtun. Das ist ein wichtiges Wort. Niemand kann mir hier wehtun. Das ist ein wichtiges Wort. Ich habe den Eindruck, der Heilige Geist möchte gerade durch das etwas sagen. Dir kann in deiner Komfortzone niemand wehtun. Das ist wahr, du kannst dich schützen. Du erlebst aber auch nie die Gnade und Kraft, die in Jesus Christus liegt, wenn du diese Schmerzen überwinden lernst, die man dir zufügt. Der Herr kann heilen, solche Dinge. Wir müssen einander nicht aus dem Weg gehen. Um nicht wieder verletzt zu werden. Wir können überwinden. Das geht. Aber ganz ehrlich gesagt, auch ich schütze mich lieber davor. Und auch ich muss mich immer wieder vom Heiligen Geist aus meiner Komfortzone herausreißen lassen. Eine Komfortzone ist auch ein Bereich, wo wir uns gesättigt und zufrieden fühlen, stark und zuversichtlich, sicher, gemütlich, gerettet und so richtig zufrieden genießen können. Eben, vielleicht sowas. Da fehlen noch die Nachos auf dem Tisch. Aber genau das ist der Platz, an dem der Heilige Geist uns immer wieder herausführen möchte. Weil da wächst nichts außer der Bauch. Der Rest schrumpft. Die Muskulatur wird schlaff. Der Kopf, der bekommt höchstens eine Dröhnung, die dann schmerzt nach einigen Stunden. Glotzophobie. Und es entwickelt sich gar nichts weiter. Das Leben spielt sich dort in der Glotze ab, aber nicht hier drin. Nicht um einen herum. Und das ist nicht Gottes Wille, dass man stehen bleibt. Gott möchte, dass wir wachsen. Und er macht das mit seinem Tempo auf jeden Fall. Aber Gott möchte, dass wir wachsen. Und er möchte uns aus dieser Komfortzone mit seinem Geist herausholen. Sein Ziel ist es, uns Jesus ähnlicher zu machen. Und solange das nicht unser Ziel auch gleichzeitig ist, haben wir immer Krieg mit Gott. Deshalb sind wir manchmal auch so müde, wenn wir Bibel lesen, weil wir uns gegen das wehren müssen, was der Herr doch sagt und was er tun möchte. Deshalb macht es keinen Spaß, mit dem Herrn zu reden, weil er einem ständig Dinge sagt, die einem aus der Komfortzone herausreißen. Und ich will doch da bleiben. Ja. Sein Ziel ist es, dass wir echte Nachfolger Jesu bleiben. So wie der Elisa dem Elia an der Backe klebte. Wisst ihr noch? Wer es nicht gehört hat, wir haben Podcast. Halleluja, Dani Berger und Team, sei Dank. Ihr könnt die Predigt direkt vom Internet her herunterladen oder einfach direkt zuhören vom letzten Sonntag. Dort ging es um Elia und Elisa. So, wir sollen Nachfolger werden, die dem Herrn durch dick und dünn nachfolgen. Die nicht sogleich aufgeben. Die dranbleiben. Und dann auch den Segen erfahren, der daraus kommt, an diesem Dranbleiben und die Kraft Gottes an sich erfahren, wenn man eben aus der Komfortzone ausgebrochen ist und es heiß unter den Füßen wird oder einem innerlich etwas klar wird, was weh tut. Nun, welches sind denn die zentralen Elemente, um Jesus ähnlicher zu werden? Oh, das sind Worte, die ihr vermutlich alle in- und auswendig kennt. Ich lese sie euch aus der NGÜ, aus der neuen Genfer Übersetzung. Eben diese halbe Bibel da vor. Lukas 9, 23 bis ja 26. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, dann lest doch mit, wenn ihr wollt. Schon die Worte allein hier, die lassen uns aus der Komfortzone heraus, ja, geschüttelt werden. Jesus sagt: Nun wandte sich Jesus an alle und sagte, wenn jemand mein Jünger sein will, muss er sich selbst verleugnen, sein Kreuz täglich auf sich nehmen und mir nachfolgen. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, der wird es retten. Was nützt es einem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen, wenn er dabei sich selbst ins Verderben stürzt oder unheilbar Schaden nimmt? Denn wer nicht zu mir und meinen Worten steht, zu dem wird auch der Menschensohn nicht stehen, wenn er in seiner Herrlichkeit und in der Herrlichkeit seines Vaters und der heiligen Engel kommt. Es gibt eine grundsätzliche, grundlegende Verpflichtung für Nachfolger Jesu. Und wenn du ein Nachfolger Jesu, wenn du dich so bezeichnest, ich bin Jünger Jesu, ich setze ein Zeichen, ich habe diesen Morgen dieses Zeichen gesetzt, dieses Einnehmen von dem Abendmahl, um mich als Jünger Jesu identifizieren zu lassen, dann sind diese drei Verpflichtungen deine Verpflichtungen. Amen. Oho. Jetzt wird es wirklich, es ist gar nicht so einfach, Amen dazu zu sagen. Aber besser zweimal sich das gut überlegen. Die erste Verpflichtung ist, sich selbst zu verleugnen, die zweite das Kreuz auf sich zu nehmen und die dritte Jesus nachzufolgen. Was bedeutet das erste, sich selbst zu verleugnen? Nimm mal die zwei anderen Punkte raus, lass nur den ersten drauf. Es ist ganz einfach gesagt, sich selbst zum Beispiel nicht mehr so wichtig nehmen. Noch ein wenig klarer ausgedrückt, sich selbst nicht mehr im Zentrum des Lebens zu stellen und alles für sich zu tun, was man meint, was notwendig ist, um sich wohlzufühlen und glücklich zu sein. Um es noch klarer zu sagen, nicht mehr dich und deine Pläne zu verfolgen, sondern Jesus im Zentrum haben und seine Pläne für dein Leben verfolgen. Das heißt eigentlich, mein Ego soll gestorben sein und durch den Gehorsam Jesu gegenüber ersetzt worden sein. Und das hat gar nichts, sagt das immer gerne, weil wir da in eine Falle tappen. Das hat gar nichts mit dem Vergessen der eigenen Grundbedürfnisse zu tun. Das hat auch nichts mit Selbstzerstörung, Selbstverstümmelung oder was weiß ich für verrückte Dinge zu tun. Gar nichts. Es hat mit dem zu tun, was schon ein Abraham, was schon ein Mose, ein David, ein Jeremia, Elia, Elisa und Paulus auszeichnet, all diese Leute. Den Plan Gottes mit ihrem Leben war ihnen wichtiger als ihr persönlicher Komfort, als ihre eigene Befriedigung, als ihre eigenen Ziele umzusetzen. Und Paulus drückt das ganz krass aus. Wir erwähnen diesen Vers oftmals in einem anderen Zusammenhang. Aber hört mal, was Galater 2,20 sagt. Der sagt, es ist total krass. Nicht mehr bin ich es, der lebt. Nein, Christus lebt in mir. Und solange ich noch dieses irdische Leben habe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mir seine Liebe erwiesen und sich selbst für mich hingegeben hat. Nicht mehr lebe ich. Das heißt wirklich, dass Paulus ging dann noch in der Gegend herum. Seid ihr einverstanden? Paulus diente den Menschen, der war lebendig. Aber er meinte damit, dass nicht er sein Leben lebte, sondern dass er sein Leben Jesus gab und Jesus soll durch ihn hindurch leben. Das heißt, sich selbst verleugnen. Das Zweite, was heißt es, das Kreuz auf sich nehmen? Es geht nicht um das Kreuz auf Golgatha. Das wissen wir, glaube ich. Wir müssen nicht gekreuzigt werden, wie Jesus gekreuzigt wurde, um uns zu erlösen, denn das können wir nicht. Wir sind weder der Sohn Gottes noch ein vollkommenes Opfer, noch sind wir fähig, aus unserer Kraft die Menschheit so zu erlösen. Nicht einmal das eine Haar da oben auf meinem Haupt, das noch steht, könnte ich da erlösen durch mein Kreuzestod. Es geht nicht darum, wenn es um das Kreuz auf sich nehmen geht. Es geht darum, dass ich meine Lieblingsvorlieben, die mein Ego füttern, dass ich die nicht mehr suche. Es betrifft mein altes Wesen. Jesus sagt, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. In einer entscheidenden Situation, als er nämlich davor steht, gekreuzigt zu werden, verhaftet und gekreuzigt zu werden und zu sterben. Und das ist das, worum es geht, das Kreuz auf sich zu nehmen. Sein Wille geschehe, nicht mein Wille geschehe. Das bedeutet auch wieder die Komfortzone verlassen. Da lasse ich Gott dann an mir arbeiten. Wenn ich beginne zu sagen, so bin ich geformt von meinem alten Leben. Das ist Teil meines Charakters. Und jetzt gehöre ich Jesus Christus. Und jetzt möchte ich ihm ähnlicher werden. Dann kann ich nicht sagen, so bin ich und so bleibe ich. Denn das Kreuz auf sich nehmen heißt genau dort, wo du darin in deiner Art die Schwächen hast. Dort, wo du Jesus nicht ähnlich bist. Dort, wo du nicht in seiner Art und Weise denkst und handelst. Dort will der Herr seinen Finger darauf legen und dich verändern. Und das bedeutet, dein Kreuz auf dich nehmen. Dich mit dem konfrontieren zu lassen und sagen, ja Herr, da will ich sterben. Darin will ich sterben. Und wisst ihr, dass Jesus gesagt hat, täglich in einer Übersetzung steht es, der nehme sein Kreuz auf sich. Täglich. Wisst ihr warum? Weil wir täglich mit diesem alten Monster zu kämpfen haben. Oder ist es bei irgendjemandem anders? Ja, dann lege ich mein Mikrofon nieder und lass dich erzählen. Oh, Jesus war so realistisch. Täglich. Ja, wir sind freigesetzt. Sein Tod hat uns befreit von der Macht der Sünde. Aber da hineinzuwachsen bedeutet täglich das Kreuz auf sich nehmen. Damit können wir auch alle einander entspannt die Hand schütteln und sagen, schön bist auch du täglich dabei. Und gerade jetzt wünsche ich dir viel Kraft dabei, so durch die Blume gesagt, was er gerade angestellt hat. Wisst ihr, Gott arbeitet an unseren Schwächen und möchte uns völlig verändern. Und er möchte, dass wir auch in den Zeiten, wo wir noch mit Schwächen kämpfen, trotzdem stark sind in ihm. Deshalb sind diese Worte da, die uns ermutigen, dass Gott uns liebt. Darum sind diese Worte da, die uns ermutigen, dass der Herr sagt, wir sind frei gemacht, damit wir dann nicht verzweifeln, wenn wir das Kreuz auf uns nehmen und wir ringen und ringen und ringen und manchmal scheint es uns einfach zu langsam zu gehen. Da müssen wir uns an diesen Worten wieder aufrichten und festhalten. Nein, der Herr liebt mich, er hat mich freigesetzt und der Sieg kommt. Und ich bleibe dran. Und manchmal bedeutet das Zerbruch. Manchmal kann man es nicht ganz für sich alleine tun. Das Kreuz auf sich nehmen. Manchmal sagt der Herr, weißt du, was das für dich bedeutet? Das bedeutet für dich, deiner Frau gegenüber auch mal Schuld zugeben können. Zum Beispiel, das ist für manchen Mann eine Kreuzigung hoch drei. Eine Kreuzigung hoch vier ist, wenn man dann noch seinem Kind sagen muss, du hast recht, vor allem wenn es zwischen 14 und 18 Jahren alt ist. Und der Kampf tobt. Wer hat recht? Und dieser Bruch tut immer wieder weh. Das tut weh. Und es ist gut, wenn wir sagen, Herr, es tut weh, es tut weh. Ja, das ist gut, weil er will mit uns fühlen. Er will mit uns dabei sein. Er will mit uns dadurch gehen. Er will teilhaben an dem. Er will uns trösten in dem. Er will uns stärken in dem. Und das Zerbrechen, das hat aber auch noch eine andere Seite. Jedes Mal, wenn man sich so zerbrechen lässt, geschieht tatsächlich auch eine neue Geburt. In diesem Zerbruch drin, in solchen Momenten, liegen die größten Chancen, dass der Heilige Geist in unserem Leben etwas verändert, dass eben etwas Neues entsteht. Etwas hervorkommt, was der Herr in uns hineingelegt hat und jetzt zur Entfaltung bringen möchte. Da wird ein Kind geboren, das dann wachsen darf, wenn ich es auch so sagen darf. Das Dritte, was heißt es, Jesus nachzufolgen, ist, vielleicht geht es euch wie mir, also seit ich jung im Glauben war, bis heute ist es so. Wenn mir jemand sagt, komm, wir folgen Jesus nach, dann geht es da zumindest innerlich heute ganz mächtig nach oben. Und ich sage, ja, wo sind die Kranken? Ah, das ist eines der ersten Dinge, die mir in den Sinn kommen. Ich glaube, das hat natürlich auch damit zu tun, dass Gott will, dass ich Kranken die Hände auflege. Aber es hat auch damit zu tun, dass wenn ich Jesus anschaue, wenn ich lese, was er getan hat, was er uns gegeben hat, und wenn ich dann daran denke, ihm nachzufolgen, dann kommen mir diese Dinge in den Sinn, die gleichen Werke zu tun, die er getan hat. Natürlich, und das begeistert mich, das reißt mich hoch. Und das möchte ich dann ihm nachmachen, im vollen Bewusstsein, dass nicht ich es tun kann, sondern seine Kraft in mir. Aber das Allererste, das Allererste, was es bedeutet, Jesus nachzufolgen, ist das ganz Simples, Gemeinschaft mit ihm zu haben. Wenn wir das Bild der Jünger vor uns haben, die sind Tag und Nacht hinter dem hergedackelt. Gemeinschaft die ganze Zeit. Gut, manchmal war es auch ein Kampf, tausende von Leuten um Jesus herum, dabei ihm nahe zu bleiben. Aber um darum geht es zuerst, Gemeinschaft mit dem König aller Könige zu haben, der dich als sein Königskind liebt und dich anschauen möchte. Und dir mit seinem Herzen, mit seinen Augen, mit seinem Mund direkt in dein Herz, in deine Augen, dein Mund hineinstrahlen möchte und sagen will, ich liebe dich. Ich ziehe dich an mein Herz. Ich möchte, dass du wirst, wie ich bin. Und ich gebe dir alles dazu. Das ist das Allererste. Das ist das Fundament für all die anderen weiteren Schritte darin, in der Nachfolge. Wenn dieses Fundament nicht steht und wenn ich in dieser Gemeinschaft nicht diese Liebe von Jesus spüre und nicht täglich tanke davon, mich darin nicht baden kann, dann fehlt mir die Kraft für die anderen Schritte. In der Gemeinschaft mit ihm wird auch unser Wesen ganz neu geprägt und irgendwie phänomenal, einfach aus diesem Gegenüber fließt da was uns zu. Und in der Gemeinschaft werden wir heil, da kommen wir zur Ruhe, da bekommen wir Kraft. Es einfach nur Jesus nachzumachen und genau so zu machen, wie er es getan hat, damit es nachgemacht wird, macht total müde. Versteht ihr das? Das hat nichts mit Nachfolge zu tun. Die kommt aus der Beziehung zu ihm. Es geht darum, Jesus wirklich im Herzen zu haben. Und das Folgende wird in der Gemeinschaft mit Jesus vorbereitet. Diese Lebenshaltung der Selbstaufopferung aus Liebe zum Vater und zu den Menschen und dieser Gehorsam gegenüber der Führung des Heiligen Geistes, freiwillig so zu leben, wie der Herr es möchte und uns aus der Komfortzone herausführen zu lassen, das wird in dieser Gemeinschaft mit dem Herrn gefördert, vorbereitet. Und dann, und jetzt kommt der zweite Teil. Und dann bedeutet Jesus nachzufolgen, dort zu sein, wo der Heilige Geist hinführt. Jesus folgte selbst diesem Prinzip. Aus dem Himmel, vom Thron, von der Herrlichkeit auf diese Erde. In die Begrenzung vom Fleisch. Sich unterordnen unter den Willen eines anderen, seines Vaters, unterzuordnen unter die Führung des Heiligen Geistes, der ihn leitet und der ihm weitergibt, was der Vater im Himmel möchte, dass er tut. Und dann in die Wüste zu gehen. In die Wüste zu gehen und zu fasten, sich 40 Tage dem auszusetzen. Das ist eben auch der andere Teil, was es heißt, Jesus nachzufolgen, es ihm nachzumachen. Er folgte der Führung des Geistes mitten aus der Komfortzone des Himmels hinaus in die Wüste, unter Zöllner, unter Prostituierte, und der Ehebrecher und der Bettler. Er wurde genannt, ein König der Diebe und Bettler. Jesus. Damit haben sie ihn verspottet. Aber dorthin hatte der Heilige Geist ihn geführt. Man hat ihn zwar ausgelacht, aber wo war das Reich Gottes sichtbar geworden? Genau dort. Die Pharisäer haben es nicht gesehen. Diese Oberfrommen, als sie ihn ausgelacht haben dafür, dass er ein König der Bettler und Diebe ist. Aber genau die haben das Reich Gottes kommen gesehen. Diese Verstoßenen der Gesellschaft. Jesus nachzufolgen bedeutet eben auch, dem Heiligen Geist Raum zu geben und gehorsam dorthin zu gehen, wo der Heilige Geist sagt, wo wir hingehen sollen. Und wisst ihr, ich glaube von ganzem Herzen, dass Schritt 1 und 2, sich selbst verleugnen, das Kreuz täglich aufzunehmen, dass das uns nur befähigt, Schritt 3 zu tun. Kommt ihr nach? Wir schaffen Schritt 3 nur gesund zu überstehen und mit Freude auch auszuleben, wenn wir Schritt 1 und 2 geübt haben, täglich. Es ist uns nicht möglich, die Komfortzone mitzuschleppen unter Zöllner, Huren, Diebe, Mörder. Es ist nicht möglich. Also, ich möchte mich wirklich nicht damit herausstellen, aber wisst ihr, meine Frau und ich haben in den ersten Jahren, als wir eine Gemeinde und eine Brockenstube und ein Haus für Obdachlose geleitet haben, ohne Kinder, haben wir Weihnachten gefeiert. An einem ätzenden Ort. Den Zucker, den man bekam, könnte sein, dass da eine Spinne darin saß. Der Kaffee, den man serviert bekam, das Inka-Rum-Döschen, hatte drin so schwarze Punkte, sah aus wie lebendig. Die Menschen um einem herum waren entweder stockbetrunken oder so zugedröhnt und geknallt mit Drogen, dass sie eh nicht rafften, dass du eigentlich da bist, um ihnen von Jesus zu erzählen. Die Couch, auf der wir uns Platz genommen hatten, war am Zusammenbrechen, stank, sah farblich so aus, wie wenn nicht nur Essen darüber geleert worden war, sondern auch das andere, das Verdaute. Aber es war wirklich keine Weihnachten à la Diskretion in der Komfortzone. Aber irgendwas war da. Irgendwie war es etwas ganz Besonderes. Und es war nicht, es lag nicht an uns, sondern es lag darin, dass weil wir dort waren, wo Gott uns hingeschickt hat, war da Reich Gottes irgendwie spürbar und sichtbar. Und das hat uns schwer beeindruckt. Es war auch ein Segen, jemanden zu beerdigen, der unter den Drogensüchtigen war, der ausgestoßen war. Man konnte Menschen begegnen, die noch nie in dieser Art und Weise der Liebe Gottes vielleicht begegnet sind, wie in dem Moment. Das war alles außerhalb der Komfortzone. Und es war nicht möglich für uns wirklich, dort mit Freude zu dienen, an einem solch ätzenden Ort, ohne nicht bewusst täglich zu sagen, ich verleugne mich selbst, ich nehme mein Kreuz auf mich. Das setzt frei. Das setzt frei. Das setzt frei. Es setzt frei von der Menschenfurcht. Es setzt frei davon, das ätzende Zeugs ja, so wahrzunehmen und dann davon zu rennen. Es setzt frei davon, sich zu fürchten. Es setzt frei davon, möglichst schnell wieder gehen zu wollen. Und dazu hat uns Gott berufen, frei gesetzt zu sein von all dem, was unseren alten Menschen ausgemacht hat. Gottes Ziel ist es, uns aus unserer Komfortzone durch seinen Heiligen Geist immer wieder dort hineinzuführen, wo diese Freisetzung Hand und Fuß bekommt und wo das Reich Gottes dann um uns herum sichtbar wird dadurch. Er will uns wachsen und reifen lassen. Leute, er will uns nicht vor der Glotze versauern lassen. Und darum gibt es Momente, in denen uns der Heilige Geist schüttelt und uns aus der Komfortzone herausholen will. Und sagen will, hey, Peter, Hans, Paul, Maria, Katrin, da ist mehr für dich. Es ist möglich, dich zu verändern. Ich will dich verändern. Ich will dich mir ähnlich machen. Ich will, dass mein Leben in dir sichtbar wird. Ich will durch dich den Menschen zeigen, wer ich bin. Das ist möglich. So, bitte, verleugne dich selbst. Nimm dein Kreuz auf dich. Folge mir nach und ich tue es in deinem Herzen. Der Herr hat uns gesetzt und berufen zu etwas, was Paulus in Epheser 2,10 folgend nennt. Er sagt, denn was wir sind, ist Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. An uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Das ist die Frage an dich heute Morgen neu. Vielleicht zum 10. Mal, ich weiß es nicht, wie oft dieses Wort schon gepredigt wurde, aber es geht um das tägliche Kreuz auf sich nehmen, das tägliche sich verleugnen, das tägliche Nachfolgen. Und deshalb dürfen wir es noch 100 Mal hören. Die Frage an dich ist, willst du dem Herrn da nachfolgen? Aus der Komfortzone, seinem Heiligen Geist herausfolgen und dich den Dingen stellen? Willst du dich selbst verleugnen? Willst du dein Kreuz auf dich nehmen? Das ist die Frage, die eigentlich der Herr täglich stellen muss, weil unser altes Wesen uns so schnell wieder hineinziehen möchte in diese Komfortzone. Ich lade dich ein, eine Antwort zu geben. Ganz ehrlich, ich möchte, dass ihr heute Morgen eine Antwort gebt. Und wenn es zum 1000. Mal ist, dass du das sagst, Halleluja, sag es wieder und bleib dran. Darf ich euch bitten, dass ihr doch die Augen schließt. Und nochmal ein Zeichen setzt. Ihr habt's mit dem Abendmahl.